Es folgt eine Predigt. Mein Name ist Andreas Courier und nun herzlich willkommen zu dem neuen Wortbeitrag. Bevor ich beginne, eine wichtige Anmerkung vorweg. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Gott uns in der Bibel oft direkt anspricht. Er ist absolut an uns Menschen ganz persönlich interessiert, von daher erlaube ich mir jetzt, das seelsorgerliche Du zu verwenden. Noch eine kleine Anmerkung. Zum besseren Verständnis nutze ich für diesen Wortbeitrag die neue evangelistische Übersetzung, eine Bibelübertragung im heutigen Deutsch. Jetzt fange ich aber an. Höllenangst? Angst vor der Hölle? Auweia, nun geht es aber los. Zurück zum Mittelalter? Mitnichten. Es geht hier um eine wichtige Realität aus dem Wort Gottes. Und? Spoiler! Mit dem Tod ist es nicht aus. Das Leben geht weiter. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus spricht deutliche Worte. Aber alles der Reihe nach. Zunächst setzen wir uns mit dem Begriff Hölle auseinander. Das Wort Hölle geht auf die germanische Sprachwurzel Hel zurück und bedeutet so viel wie verbergen. Es steht als Synonym für die Unterwelt bzw. für das Totenreich. In der Bibel finden wir unterschiedliche Begriffe. Sheol kommt im Alten Testament 66 Mal vor und ist ein Ort der Finsternis, zu dem alle Toten gehen, sowohl die Gerechten und die Ungerechten. Ein Ort der Stille und Dunkelheit, der vom Leben abgeschnitten ist. Der Hades des Neuen Testaments ist die griechische Übersetzung des hebräischen Sheol. Nun wollen wir uns anschauen, was denn die Bibel noch so zu sagen hat. In den Texten des Neuen Testaments spricht der Herr Jesus Christus von einem Ort der Verdammnis, von der Finsternis, in der Heulen und Zähneklappern herrschen. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich des Himmels einnehmen. Aber die Bürger des Reichs werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Das Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 11 bis 12. Auch spricht er von einem Gericht. Betrachten wir dazu folgende Begebenheit aus dem 10. Kapitel im Matthäusevangelium, wo Jesus seine 12 Jünger zu den verlorenen Schafen Israels aussendet, um ihnen folgende Botschaft zu überbringen. Die Himmelsherrschaft bricht bald an, und dazu die ernste Warnung, und wenn die Leute euch nicht aufnehmen oder anhören wollen, dann geht aus jenem Haus oder jenem Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Ich versichere euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als solch einer Stadt. So die Verse 14 bis 15. Es befindet sich an dieser Stelle eine gewisse Dramatik, denn hier ist es der Herr Jesus Christus, der als der gute Hirte seine Schafe, das Volk Israel, zur Umkehr ruft. Doch auch ihnen muss er deutlich sagen, dass sie endgültig verloren gehen können. Verstehst du die Ernsthaftigkeit dieser biblischen Botschaft? Und diese Aussagen Jesu sind in erster Linie als Fakten zu verstehen und auch als Warnung. Keinesfalls sollen sie Angst machen, im Gegenteil. Ist es jetzt rücksichtslos und lieblos, wenn Menschen vor Gefahren gewarnt werden? Ist es rückständig und bevormundend, wenn zum Schutz der Bürger Verkehrsregeln aufgestellt werden? Der erwachsene Mensch meint so oft, sich alles erlauben zu können. Dazu gehört auch das unachtsame Überqueren der Straße bei einer roten Ampel. Aber wehe, ein Kind macht so etwas. Es wird dann tragisch, wenn es zu Schaden kommt, weil es die Situation nicht überblicken kann. Gut, wenn Eltern ihre Kinder warnen und ihnen erklären, wie sie sich an einer Ampel verhalten sollen. Sind diese Eltern nun lieblos, weil sie ihr Kind bevormunden? Ich denke mal, eine Antwort erübrigt sich. Genauso kannst du die Bibel verstehen. Im übertragenen Sinn enthält sie die Verkehrsregeln für dein Leben. und wenn du angehalten wirst, gewisse Dinge zu beachten, sie zu tun oder zu unterlassen, möchte Gott dich doch nur vor Schaden bewahren. Gott stellt nun mal rote Ampeln in unserem Leben auf, damit wir nicht zu Schaden kommen. Ja, Gott geht so weit, Regeln aufzustellen, die die Beziehung zu ihm und auch zu dem Nächsten regeln. Nur hat es kein Mensch je geschafft, sich an diese Regeln zu halten. Auch die Ankündigung einer Bestrafung brachten die Menschen nicht davon ab, diese Regeln zu missachten. Selbst die Androhung der Todesstrafe bei bestimmten Übertretungen schreckten einige Menschen nicht davon ab, nach ihren eigenen Regeln zu leben. Sie waren der Meinung, wenn sie sich von Gott abwenden, so hat dieser in ihrem Leben nichts zu sagen. Achtung, böser Fehler. Es ist Fakt, Gott ist der Schöpfer und somit bestimmt er letztendlich über das Leben der Menschen. Dazu Vers 9 aus dem Buch Jesaja, Kapitel 45. Wehe dem, der mit seinem Urheber hadert und doch nur eine Scherbe von vielen Tonscherben ist, sagt der Ton vielleicht zum Töpfer, was machst du denn da? Gott liebt aber seine Geschöpfe, den Menschen, so sehr, dass er einen anderen Weg suchte, damit sie die Möglichkeit bekämen, an Gottes Seite zu bleiben und es ihnen leicht fällt, die Anordnungen Gottes zu befolgen. Und so wurde Gott in Jesus Christus Mensch. Als der Sohn Gottes, beziehungsweise als der Menschensohn, lebte der Herr Jesus Christus auf dieser Erde. Er war in allem wie wir den Versuchungen des Lebens ausgesetzt, kannte Hunger und Durst, Kälte und Hitze. So gesehen lebte er ein Leben wie du und ich. Mit einer riesengroßen Ausnahme, er war ohne Sünde. Der Herr Jesus Christus war der einzige Mensch, der das gesamte Gesetz Gottes eingehalten hat. Und wenn du es wissen möchtest, er hat es somit erfüllt und zur Vollendung gebracht. Somit war der Weg frei für etwas ganz Neues, diesmal nicht gegründet in Gesetzesform, sondern gegründet im Blut Christi, nicht mehr in Buchstaben gemeißelt, jetzt ist es der Heilige Geist, der das Handeln bestimmt. Du findest zum Beispiel im Brief an die Hebräer eine gute Erklärung dazu in der Bibel. Da wäre zunächst aus dem Hebräerbrief Kapitel 7 die Verse 18 bis 19. Damit wird die frühere Bestimmung außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat nicht zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns den ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Und als Ergänzung noch aus dem 9. Kapitel im Hebräerbrief die Verse 27 bis 28. Und so, wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird, so wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Diese Bibelstelle ist sehr wichtig. Denn es zeigt sich hier, dass der Mensch nur einmal sterben wird und dann das Gericht, wörtlich das Urteil. Demnach gibt es keine Wiedergeburt, eine wiederholte Chance, noch einmal sein Leben neu zu leben. Das ist eine fatale Irrlehre aus den fernöstlichen Religionen. Nein, so wie wir aus dem 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums es deutlich aufgezeigt bekommen, werden wir Menschen hier auf dieser Erde in unserer Lebenszeit vor die Entscheidung gestellt, entweder für oder gegen Gott. Die Entscheidung liegt nun ganz bei dir. In der Ewigkeit ist es dann zu spät. Dort werden sich alle Menschen für ihr Handeln verantworten müssen. Dazu aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 12 und 15. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Es ist unser Verhalten, unser Lebenswandel, der entscheidend ist. Wenn du dich nun entscheidest, ein Leben ohne, also gegen Gott zu führen und zudem noch meinst, nach deinen eigenen Regeln und Maßstäben zu handeln, so wirst du ohne weiteres immer gegen die Anordnungen Gottes verstoßen. Die Bibel nennt das Sünde. Vom Grundtext her ist damit das Verfehlen eines Zieles gemeint. Luther hat die Übersetzung Sünde gewählt, weil in diesem Wort der Begriff Absondern seine Wurzel hat. Im tieferen Sinne ist damit das Leugnen einer Wahrheit gemeint. Nun hat die Bibel zur Sünde eine deutliche Aussage. Dazu exemplarisch aus dem 6. Kapitel im Römerbrief der Vers 23. Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Dabei gilt zu beachten, Gott zwingt niemanden in die Hölle, genauso wenig wie in den Himmel. Da Gott Liebe ist, überlässt er dir die Entscheidung. In der Hölle und auch im Himmel befinden sich letztendlich nur Freiwillige. Nun kommt eine großartige Nachricht für dich. Den Weg der Umkehr zurück zu Gott hat der Herr Jesus Christus für dich freigemacht. Als der Apostel Petrus die bemerkenswerte Pfingstpredigt gehalten hat, fragten die Zuhörer anschließend, was sie jetzt tun sollen. Die Antwort war einfach und gilt auch jetzt für dich. Ändert eure Einstellung und lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Nach der Apostelgeschichte 2 aus den Versen 38 und 40 zitiert. Ändert eure Einstellung. In den meisten Bibelübersetzungen mit tut Buße übersetzt, laut dem Grundtext bedeutet es ein Umdenken, den Sinn ändern, die Richtung wechseln. Und das deutsche Wort Buße bedeutet schlicht und ergreifend besser machen. Also nur das Gutes tun rettet dich nicht. Es mag von einer guten moralischen Haltung zeugen, aber mal ehrlich, wie sieht es denn zum Beispiel mit deinen kleinen Notlügen aus? Eine Lüge bleibt eine Lüge. Hier zeigt sich doch, dass wir uns selbst beschummeln, hier zeigt sich unsere Selbstgerechtigkeit. Es zeigt sich doch deutlich, dass wir losgelöst von Gott gar nicht in der Lage sind, das absolut Gute und Richtige zu tun. Ein Sünder bleibt ein Sünder. Nein, du bist gefordert, dein Verhalten sowie deine Lebensweise zu überdenken und zu ändern. Bin ich als gläubiger Christ jetzt besser? Auf keinen Fall. Ich sündige auch häufig, verfehle oft das Lebensziel Gottes, aber ich bin besser dran. Ich bin sozusagen ein gerechtfertigter Sünder. Das macht den Unterschied aus. Ich bin ein Kind Gottes und kann mit meinem Vater im Himmel im Gebet über mein Fehlverhalten reden. Und er zeigt mir durch den Heiligen Geist, wie ich es besser machen kann. Und dabei kann ich mich auf seine Zusage verlassen. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. Der Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 13. Was ist jetzt für dich besser, sich ohne Hoffnung durch das Leben quälen oder mit dem Herrn Jesus an der Seite das Leben zu meistern? Der Weg zur Umkehr geht nur über das Kreuz von Golgatha. Dort ist der Herr Jesus Christus auch für deine Schuld gestorben. Er hat die Strafe, die wir Menschen für unser gottabgewandtes Leben verdient hätten, auf sich genommen, und durch seine Auferstehung von den Toten hat er den Satan, die Hölle und den Tod besiegt. Der Weg zu Gott ist nun frei, es gibt kein Hindernis mehr. Ja, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Zitiert aus dem Brief an die Galater, Kapitel 5. Was bleibt zu tun? Nun, hier ist jetzt deine eigene Entscheidung gefragt. Der Weg zurück zu Gott ist ganz einfach. Du kannst es als eine Wahrheit für dich persönlich akzeptieren und glauben oder es in einem einfachen Gebet formulieren. Bekenne dem Herrn Jesus Christus deine Schuld und bitte um Vergebung und lade ihn dann ein, die Führung für dein Leben zu übernehmen. Kurzum, erkenne ihn als deinen persönlichen Retter und Erlöser an. Das reicht. Mehr musst du nicht tun. Dazu als Hilfestellung eine Zusage aus dem 10. Kapitel des Römerbriefs, die Verse 9 bis 13. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn. Und er lässt alle an einem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der schwerste Schritt dahin mag deine Entscheidung sein. Aber warum zögern? Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Bedenke dabei, es ist kein Zwang, kein Muss, es ist eine Einladung. Denn wie gesagt, Gott liebt dich und möchte nicht, dass du verloren gehst. Nun siehst du, vor der Hölle brauchst du keine Angst zu haben. Es gibt einen besseren Weg für dich. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis. Wenn du etwas mehr Informationen benötigst oder das Ganze noch vertiefen möchtest, findest du hier auf wortdienst.de den Artikel Christ werden. Dieser ist auch im Hauptmenü verlinkt. Zudem kannst du dann den Artikel ausdrucken oder als PDF speichern. Ich komme jetzt zum Schluss. Quasi als Zusammenfassung noch ein Zitat von William MacDonald. An Jesus Christus zu glauben heißt, ihn als Herrn und Heiland anzunehmen. Es bedeutet, dass ich ihn als den anerkenne, der die Strafe für meine Sünden getragen hat. Glauben bedeutet auch, dass meine ganze Hoffnung, in den Himmel zu kommen, sich nur auf ihn stützt. Das eindeutige Zeugnis der Bibel lautet, die Errettung kommt durch den Glauben an Christus. Amen.